Die Diagnose der Interessensharmonie hieß ja schon, wenn ich immer den Kürzeren ziehe, wenn ich immer derjenige bin, dessen Interesse in diesem Land runterfällt, hinten runterfällt, dann liegt das an der Pflichtvergessenheit der Oberen. Dann liegt es daran, dass die ihre Pflicht mir gegenüber nicht zu erfüllen, meinen Stand der Stelle, in die ich in die Gesellschaft gestellt bin, nicht so erfüllen, wie sie eigentlich müssten. Und von diesem Standpunkt aus geht dann noch der Übergang, sich die Frage zu stellen, warum sind die denn so pflichtvergessen? Und die Antwort davon ist sehr konsequent. Das liegt daran, dass sie immer die falschen Interessen bedienen. Das liegt daran, dass die immer für die anderen, die Egoisten, die nicht so anständig sind wie ich, die sich nicht alles gefallen lassen, dass sie immer für die was tun, statt für mich. Und dieser Standpunkt, die anderen Interessen in der Gesellschaft sind schuld, wenn ich vom Staat nicht das bekomme, was mir von ihm eigentlich zusteht. Ich leiste ja meinen Beitrag zum Großen und Ganzen. Alle anderen halten sich nicht dran. Deswegen ist unser Gemeinwesen geschädigt, macht ausdrücklich die gegensätzlichen Interessen, mit denen man zu tun hat, verantwortlich für den eigenen Schaden, nicht in dem Sinne, wie sie es tatsächlich sind, nämlich wegen der Prinzipien, die in dieser Gesellschaft herrschen, sondern deswegen, weil sie ihrer Pflicht nicht nachkommen, mein Interesse und mein Interesse zu berücksichtigen, weil sie nur an sich denken und nicht an mich. Diesen Standpunkt kennt ihr alle. Den kann man in doppelter Weise betätigen. Die eine Weise, ihn zu betätigen, ist der Übergang zum Amateurblockwart, der Übergang dazu, in seiner ganzen Umgebung den Fahndungsstandpunkt aufzumachen, ob man nicht Leute findet, die wieder einmal sich auf eigene Kosten was haben in die Tasche stecken können. Da finden sich natürlich auch immer welche. Und der andere Übergang ist der Ruf nach mehr obrigkeitlicher Strenge gegen diejenigen, die sich zu viel herausnehmen. Die Staatsgewalt wird ausdrücklich zum Adressaten der eigenen Kritik in dem Sinne, dass sie dem eigenen Interesse dadurch auf die Sprünge halten soll, dass sie anderen auf die Finger klopft. Die mit ihrer Eigensucht unser Gemeinwesen verderben, sind schuld an der Misere. Und diesem Standpunkt verdankt sich alles, was man unter dem Thema Ausländerhetze so kennt. Weil von dem Standpunkt sind dann schnell Schädlinge im Volk und in der Nation ausgemacht, deren Berücksichtigung, unerlaubte Berücksichtigung durch die Politik dazu führt, dass man selber nicht zu dem kommt, was einem zusteht. Das ist die Kritik im Namen der Volksgemeinschaft an alle, die meinen, an sich und nicht an mein Bedürfnis denken zu müssen. Und das ist dann der endgültige Endpunkt einer Sorte Kritik, die den Staat, die politische Gewalt zum eigentlichen Subjekt der Wahrnehmung des eigenen Interesses erklärt und an dem vermisst, dass bei ihm nicht vorkommt, was ich haben muss und haben sollte. Ihr kennt übrigens wahrscheinlich alle diese schönen Sätze in der Bild-Zeitung, die in diesem Sinne zitiert werden, was es da alles so für Sprüche gibt, die alle von diesem Geist zeugen, dem Geist, dass da Leute unrechtmäßig sich irgendwelche Vorteile erschleichen, die einem selber eigentlich zustehen. Die kommen daher, dass man eben so denkt. Die Herrschaft ist pflichtvergessen mir gegenüber. Woran liegt das? Weil sie eben nicht wirklich an alle, an mich als Mitglied der Volksgemeinschaft denkt, sondern falschen Interessen in die Hände geraten ist. Ich lasse jetzt mal die konstruktive Kritik weg, weil zu der ist nicht viel zu sagen. Die Forderung nach konstruktiver Kritik ist nicht viel mehr als die Forderung, dass genau so kritisiert werden soll, wie ich es eben gesagt habe. Das Interesse hat sich auf den Standpunkt zu verpflichten, dass doch eine gemeinsame Regelung sein muss, dass alle anderen Interessen in der Klassengesellschaft gleichberechtigt anerkannt werden. Alle Ämter und Positionen, die es in der Gesellschaft gibt, sind als positive Leistungen zu würdigen. Und irgendeine Sorte begründeter Absage und Bekämpfung dürfen aus der Kritik nicht folgen. Es gibt sozusagen das Ganze, was ich eben erläutert habe als Kritik, noch einmal daneben als Vorschriftenwesen, als Selbstbeobachtung der Kritik, ob sie auch immer alles richtig macht, immer auf sich aufpasst, dass sie wirklich in den Bahnen bleibt, in die sie gehört. Kritiker kennen schon alle Zurückweisungen, denen sie begegnen, und nehmen sie in ihre eigene Argumentation auf. Man darf nicht zu weit gehen. Man darf niemandem mit überzogener Kritik unnötig auf die Füße treten. Es werden methodische Debatten geführt über erlaubte und unerlaubte Kritik, über deren Maßstäbe, Zulassungsbedingungen. Lauter geistige Vorschriften über die Art und Weise, wie hierzulande gedacht werden soll, damit die positive Leistung der Kritik für das Funktionieren der Gesellschaft auch erhalten bleibt und nicht unversehens, sondern irgendeiner Stelle in Störung und Schädigung umschlägt. Und so gibt es eben dann tatsächlich so etwas wie eine Kritikkultur, ein ständiges Betreuungswesen, das aufpasst, dass die Kritik, die unterwegs ist, auch sich an diese Bahnen hält und sich da in dieser Frage nichts Unbotmäßiges zu Schulden kommen lässt. Ansonsten kann man zur konstruktiven Kritik nur sagen, dass es eine Contradictio in adjecto ist. Kritik ist eben ein Einwand gegen eine Sache, eine Beschwerde über sie, und sie gleich unter den Maßstab zu stellen, die hat aber etwas zu dem beizutragen, was sie gerade schlecht findet, ist der Sache nach absurd, aber das ist genau das, was Kritik hierzulande macht und leistet. Ich mache mal ein kleines Resümee. Es ist schon eine ziemlich absurde geistige Welt, die ich da versucht habe, in ihren Grundprinzipien aufzublättern. Kritik geht aus von der Erfahrung entgegenstehender Interessen. Sie geht aus von der praktischen Tatsache, dass Schädigungen passieren, und zwar nicht hier und da und zufällig, sondern mit Notwendigkeiten und Regelmäßigkeiten. Sie geht davon aus, dass diese Schäden, das sagen sie sogar auch gelegentlich mal ganz offen, dass diese Schäden sich der Art und Weise verdanken, wie hierzulande produziert und regiert wird. Das ist ihr Ausgangspunkt und das ist ihr bleibender Ausgangspunkt. Da kommt die Unzufriedenheit ja her. Und sie besteht der Sache nach in der Suche nach Argumenten, mit denen man die Träger dieser entgegenstehenden Interessen dazu bewegen könnte, von diesen Schädigungen abzulassen. Sie sind die Subjekte, die Macher, und an die wird in verschiedensten Fassungen die Forderung gerichtet: Lass das doch mal, berücksichtigt uns doch. Man hat, wenn man so will, ein total widersprüchliches, konträres Bild von denen da oben. Die sind verantwortlich für alles, was einem so widerfährt. Und dieses verantwortlich hat ja im Deutschen zwei Bedeutungen. Verantwortlich heißt, ja, die machen das, die sind dafür zuständig. Die sorgen für die Verhältnisse, wie sie sind. Und verantwortlich, moralisch heißt, ja, dann können sie das doch auch ändern, oder? Dann guckt man sich gar nicht an, was die machen, warum sie es machen, was sie so für Ziele haben und warum die eigene Schädigung da notwendig rauskommt, sondern man betrachtet sie quasi unter dem Gesichtspunkt, dass wenn sie schon die Macht und die Mittel haben, sie die doch auch zu einem menschenfreundlicheren Zweck einsetzen könnten. Und das ist eine geistige Übung, die deswegen kontraproduktiv und schädlich ist, weil sie nie mehr dahin führt, die Verhältnisse tatsächlich als das zu kritisieren, wie sie sind, und nach Wegen darauf zu sinnen, wie man dagegen tatsächlich antreten kann, dass man unter diesen Verhältnissen zu leiden hat. Kritik ist nicht objektiv, wo sie objektiv zu sein hätte, in der Klärung und in der Erklärung dessen, was dem eigenen Interesse im Weg steht. Und sie will aber auch nicht subjektiv sein, wo sie subjektiv zu sein hätte, dass es eben das eigene Interesse ist, was den Kritiker treibt. Stattdessen sucht man nach lauter Berechtigung des Einspruchs, und die können der Logik der Sache nur nach überhaupt nur aus den Verhältnissen kommen, die einen berechtigen und in denen man halt berechtigt ist. Die Berechtigung, keine Kritik hat Berechtigung, außer von denen, die Recht setzen und Recht sprechen. Ob sie richtig oder verkehrt ist, hat mit der Frage ihrer Berechtigung überhaupt nichts zu tun, sondern ergibt sich aus ihrem Inhalt. Das ist, wie gesagt, das doppelt Verkehrte an dieser Art, wie hierzulande kritisiert wird. Verkehrt im theoretischen Sinne. Sie bringt lauter falsche, irrige Urteile über die Gründe und Zwecke der Politik und der Wirtschaft in die Welt. Negative Urteile, habe ich vorhin gesagt. Und falsch eben auch in dem Sinne, dass sie sich gar nicht auf das richtet, was den Schaden wirklich verursacht, sondern ein einziges Appell- und Diskutierwesen ist, das denen, die die Schäden anrichten, gleichzeitig zum Ansprechpartner für ihre Verbesserung macht. Und deswegen sich etabliert neben dem, was Politik und Wirtschaft tagtäglich machen und der ständigen Reproduktion des Schadens, der Ausgangspunkt war. Gut, ich bin jetzt am Ende. Ich hatte noch einen kleinen Nachspann überlegt, aber ich würde den erstmal aufschieben zu der Frage, mal an einem Beispiel durchgeführt, wie geht Kritik richtig? Das stelle ich jetzt mal zurück und sage, wir sollten vielleicht uns erstmal über das unterhalten, was ich jetzt erläutert habe, ob es da Fragen, Nachfragen, Ergänzungen und so weiter gibt. Und ich kann das ja dann noch nachtragen, wenn es gewünscht wird.